Das Wort zur Predigt für diesen Sonntag finden wir im Evangelium nach Johannes im 5. Kapitel. Ich lese aus der Basisbibel Johannes 5, 1 bis 16. Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus zog nach Jerusalem. Beim Schaftor in Jerusalem gibt es einen Teich mit 5 Säulenhallen. Auf Hebräisch wird dieser Ort Bethesda genannt. In den Hallen lagen viele Kranke, Blinde, Gelähmte und Menschen mit verkrüppelten Gliedern. Dort war auch ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und erkannte, dass er schon lange krank war. Da fragte er ihn: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete: Herr, ich habe keinen, der mich in den Teich bringt, sobald das Wasser in Bewegung gerät. Wenn ich es aber allein versuche, steigt immer ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh. Im selben Augenblick wurde der Mann gesund. Er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat. Da sagten die Vertreter der jüdischen Behörden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, du darfst deine Matte nicht tragen. Er antwortete ihnen: Der Mann, der mich geheilt hat, der hat zu mir gesagt, nimm deine Matte und geh. Sie fragten ihn: Wer ist das gewesen? Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Der Geheilte wusste es aber nicht, denn Jesus war in der Menschenmenge verschwunden, die sich dort versammelt hatte. Später traf Jesus den Mann im Tempel und sagte zu ihm: Du bist gesund geworden, lade keine Schuld mehr auf dich, damit dir nichts Schlimmeres geschieht. Der Mann ging weg und berichtete den jüdischen Behörden: Es war Jesus, der mich gesund gemacht hat. Von da an verfolgten die jüdischen Behörden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hatte. Wir danken dir, Herr, für dein Wort und wir bitten dich, dass es in uns eindringt, um uns zu ermutigen oder zu korrigieren, aufzurichten oder zurechtzuweisen. Amen. Vielleicht können wir uns diesen Mann vorstellen, der da am Teich Bethesda liegt, und er hatte diesen Glauben, so wie die Leute damals, dass immer wieder mal, wir wissen nicht, wie häufig ein Engel in diesen Teich steigt, das Wasser aufwühlt und der Erste, der da reinkommt, gesund wird. Ich finde, das ist eine sehr eigenartige Gottesvorstellung. Ja? Warum sollte Gott mit Menschen, die krank sind, verkrüppelt oder lahm, solche Spiele spielen? Der Gott der Bibel, wie ich ihn kenne, da würde ich sagen, also wenn er solche Spiele spielen würde, dann würde nicht der Erste, sondern der Letzte, der ins Wasser steigt, geheilt werden. Aber die Leute glaubten das, auch dieser Mann. Im Jahr 1888 bei Ausgrabungen, ich hätte mir das nicht gemerkt, wenn es nicht ausgerechnet 1888 gewesen wäre, wurde ein Fresko freigelegt an diesem Teich Bethesda. Und da sieht man ziemlich verblichen eben diesen Engel, der ins Wasser steigt und das Wasser aufwühlt. Das heißt, die Leute glaubten das. Das Interessante ist, Jesus geht nicht auf das Wasser ein und auch nicht auf den Engel. Er sieht, dass dieser Mann schon lange krank ist, 38 Jahre. Wir wissen nicht, wie lange von diesen 38 Jahren er schon an diesem Teich lag. Aber wir wissen, er war 38 Jahre krank, genügend Zeit, um alles Mögliche andere auch schon zu probieren. Vielleicht Heiler, Kräuterfrauen, vielleicht Priester, vielleicht Exorzisten, aber nichts half, 38 Jahre. Wir kennen vielleicht auch Situationen, wo wir sehr lange Hoffnung tragen und die Hoffnung immer wieder enttäuscht wird. Es gibt auch Perioden, wo wir einen Schicksalsschlag nach dem anderen einstecken. Und ich habe gehört, dass in diese Gemeinde auch nicht davon verschont blieb. Wie ist das, wenn es so lange dauert und Gott nicht eingreift? Wenn wir beten, wenn wir fasten, wenn wir alles tun, was wir wissen, wir können es tun, um Gottes Segen in unserem Leben zu spüren und nichts passiert. Wir wissen nicht, wie dieser Mann antwortete, als Jesus fragte, willst du gesund werden? Wir haben nur das geschriebene Wort, Herr, ich habe keinen Menschen, der mir hilft, ins Wasser zu kommen, und wenn ich selber versuche, komme ich immer zu spät. Wir wissen nicht, hat er gesagt, dass so mit einem Funken Hoffnung, dass Jesus der sein könnte, hilf doch du mir, ins Wasser zu kommen. Liegt nahe, auf der anderen Seite wissen wir nicht, er kannte Jesus ja nicht, was er erwarten würde, wie viele Wochen dann Jesus da hätte warten müssen, bis dieser Engel kommt. Oder ist es eher mit der Stimme der Verzagtheit? Also das ist meine Situation, das ist meine bisherige Strategie, aber es geht nicht. Ich würde das Letztere annehmen, denn 38 Jahre sind eine furchtbar lange Zeit. Wenn man sich 38 Jahre nach etwas sehnt und es kommt nicht, dann stellt sich etwas ein, das man als Hoffnungsmüdigkeit bezeichnen könnte. Ich kann gar nicht mehr richtig hoffen, weil ich zu lange gehofft habe und meine Hoffnung wurde immer und immer wieder enttäuscht. Ich habe das und das probiert, aber immer wieder war nichts. Und dann kommt von einer unerwarteten Richtung die Rettung von Jesus. Er kommt nicht aus dem Wasser. Ich weiß nicht, wie es in Laos ist, bei uns, also in der arabischen Welt, hat häufig für magische Praktiken Wasser eine Bedeutung. Es ist häufig immer irgendetwas mit Wasser zu tun, um Geister zu holen oder zu kontrollieren. Aber Jesus kommt nicht von dem Wasser. Er geht auch gar nicht auf diesen Teich ein und sagt also, ja, ich helfe dir zum Wasser. Er geht auch nicht auf den Engel ein, sondern er sagt direkt, steh auf, roll deine Matte auf und geh. Ich glaube, das ist die Hoffnung für die Hoffnungsmüden, dass Jesus immer noch nicht das letzte Wort gesprochen hat. Dass es immer noch an Jesus liegen kann, plötzlich und unerwartet aus einer Richtung, die wir nicht erwartet haben, die Lösung zu schenken. Aber dann sehen wir natürlich auch, dass in diesen 5 Hallen sehr viele Menschen lebten und Jesus sprach nur mit einem. Und das finde ich auch eigenartig. Er hätte doch die Kraft gehabt, und in diese 5 Hallen zu rufen und sagen, Leute, Schluss jetzt, aufstehen, ihr seid geheilt. Hätte er können, aber er tut's nicht, denn wir lesen immer wieder im Neuen Testament, dass Jesus nicht immer alle heilt, sondern sehr gezielt und auch nicht jederzeit. Er sagte zu seiner Mutter, als das Problem mit dem Wein war in Kana, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Kurz später war seine Zeit da und er tat dieses Weinwunder. Wir wissen, dass am Ende der Tage Jesus wiederkommt und dann alle Tränen von allen Augen abwischen wird in Offenbarung 21. Aber das ist am Ende der Zeiten. Und das sind dann sehr viele Augen und sehr viele Tränen. Und Jesus wird sich um jede einzelne Träne, jedes einzelnen Auges auf dieser Welt kümmern und diese Tränen abwischen. Aber das ist noch nicht. Ich habe mir überlegt, warum sich Jesus so begrenzt. Und das kann vielleicht, auch wenn es auf Jesus nicht zutrifft, aber es kann uns, die wir helfen wollen, auch eine Lehre sein. Jesus ist nicht begrenzt. Er könnte alle heilen, aber er gibt auch ein Vorbild für die, die in seinem Namen anderen Menschen helfen wollen. Und wir können nicht das ganze Leid der Welt auflösen. Wenn Elia nach Laos geht, das sind nicht einmal 8 Millionen Einwohner, aber über 1 Million davon lebt in extremer Armut. 1,5 Millionen in Armut. Extreme Armut heißt, dass die Grundbedürfnisse wie Nahrung, Wohnung, Kleidung und Medizin nicht gedeckt sind. Die also nicht wissen, was sie essen sollen, von Tag zu Tag. Über 1 Million. Wir sprechen in der Mission oder in Hilfsdiensten manchmal von einem Phänomen, das Compassion Fatigue heißt, also Mitgefühlsmüdigkeit. Wir hatten auf der Seite der Hilfsbedürftigen diese Hoffnungsmüdigkeit. Ja, und dann kommen dann Ausländer und dann hoffen sie vielleicht, aber der Ausländer, der leidet vielleicht unter Compassion Fatigue. Es gibt eine Professorin an der Uni Würzburg, die Frau Anne Böckler-Rettich, die hat dieses Phänomen untersucht, wie es zu Compassion Fatigue kommt. Also dieses für dieses Mitgefühl, uns auf andere einzulassen, ihre Nöte zu sehen und zu helfen. Und wenn wir dann helfen, dann tut uns das auch gut. Ja, das hängt mit dem Oxytocin zusammen. Also man nennt das auch das Sozialhormon. Aber das Stresshormon Cortisol hindert die Wirkung von Oxytocin. Das war jetzt nicht das Problem von Jesus, aber das ist unser Problem. Und Frau Böckler-Rettich sagt, wenn das dann eintritt, wenn zu viel Stress da ist oder diese Überlastung mit zu viel Elend und wir nicht damit fertig werden, dann kommt es zu weniger Mitgefühl, zu Erschöpfung, zu Erschöpfungsdepression, zu Angst und zu Abstumpfung. Und ich möchte jetzt noch dazufügen, zu Sarkasmus. So wirkt sich das bei mir aus. Ja, ich bin davon auch nicht gefeit. Wenn man immer und immer wieder mit so viel Not konfrontiert wird, ja, dann möchte man helfen und kann nicht. Und wenn das immer wieder kommt und ich kann und kann und kann nicht, dann kommt es dazu, dass ich entweder aufgebe oder depressiv werde oder sarkastisch, gehässig und alles ist nicht gut. Was macht Jesus? Er sagt eingrenzen, eine Person, diesen einen. Ja? Er heilt nicht die Menschen in den 5 Säulenhallen. Wenn Rosemarie und ich, wir beten eigentlich jeden Morgen, Herr, schick uns die Leute über den Weg, mit denen wir heute Zeit verbringen sollen. Also wir beten sozusagen um Zufälle. In unserer Stadt wohnen 1,25 Millionen Menschen, vielleicht 300.000, von denen also über 99% noch niemals in ihrem Leben einen Christen auch nur gesehen haben. Wie sollen wir die mit dem Evangelium erreichen? Ich bin nicht Jona. Es geht nicht. So erwarten wir von Gott, dass er uns die wenigen zeigt, in deren Leben wir vielleicht einen Unterschied machen können und dass er uns befreit von der Last, alle Probleme lösen zu können. Ich arbeite mit in einem kleinen Landwirtschaftsprojekt. Ja, da gibt es in der Wüste gibt's viele so kleine Farmen, die haben meistens so ein bisschen Wasser, also einen Brunnen, der ein bisschen und dann noch dazu salziges Wasser produziert. Und die Böden sind also arm, hauptsächlich Sand. Und da was wachsen zu lassen, ist nicht so, ist eigentlich unmöglich. Es wächst trotzdem ein bisschen was. Ich helfe jetzt bei einer Kooperative mit, aber die Wüste ist so groß. Ich muss die anderen Wüsten einfach ausblenden. Und ich fühle mich von Gott geführt zu den wenigen Menschen, denen ich helfen kann. Aber wenn Jesus spricht, wenn Jesus ein Wunder tut, dann gilt das ja nicht allen, aber er weiß genau, wer es jetzt in diesem Augenblick braucht. Und ob Sie jetzt in dieser Situation sind, des Mannes, der schon seit 38 Jahren krank ist und schon alles versucht hatte, Sie dürfen immer noch erwarten, dass irgendwann Jesus sagt, jetzt ist die Stunde gekommen, jetzt will ich eingreifen. Und dann tut er das und dann kommt vielleicht aus einer völlig unerwarteten Richtung die Lösung. Aber das ist dann Gnade, das heißt, es ist ein Geschenk. Wir können es nicht einfordern. Und wenn wir nicht in dieser Situation sind, dann können wir zu Jesus sagen, schau mal zu dem, der liegt schon 38 Jahre da und er braucht es, dass du mit ihm sprichst und ein Machtwort sprichst, steh auf, nimm deine Matte und geh. Das ist unser Dienst als Christen, Jesus darauf hinzuweisen, hier ist eine Not, mit der ich nicht umgehen kann, für die ich keine Lösung habe, aber du hast sie doch, bitte Herr, tu was. Es steht hier, als Jesus ihn sah und er wusste, dass er so lange krank war, das kann er übernatürlich gewusst haben oder es können auch Menschen gewesen sein, die ihm sagten, da, der liegt hier schon so lange, der ist 38 Jahre krank. Und dann noch etwas, was sehr wichtig ist, in der Weltmission, in Laos und in Nordafrika. Dieser Mann tut dann, was Jesus ihm sagt. Steh auf, das ist noch in Ordnung, aber trag deine Matte. Das hat nämlich die religiösen Führer auf die Palme gebracht, denn es war Sabbat, da durfte man nichts tragen. Sie sagten ihm das also. Ja? Hey Junge, heute ist Sabbat, warum trägst du deine Matte? Und er sagt, der mich geheilt hat, sagte mir, trag deine Matte. Wenn Jesus mich geheilt hat, dann hat er auch Autorität, etwas zu tun, was unter Umständen gegen das bestehende Gesetz ist. Wir arbeiten in einem Land mit sogenannter eingeschränkter Religionsfreiheit. Elia wird das auch tun. Christen zu allen Zeiten arbeiteten in Ländern mit eingeschränkter Religionsfreiheit. Das sind wahrscheinlich 3/4 der Länder dieser Welt. Und Petrus sagte, als er verhört wurde und ihm gesagt, also predige nicht mehr im Namen Jesu, und dann sagte er, urteilt ihr selber, ob es recht ist, Gott zu gehorchen oder Menschen. Was besser ist, Gott zu gehorchen oder den Menschen. Der mich geheilt hat, der hat mir gesagt, tu das oder jenes. Der mir Freiheit geschenkt hat, der hat die Autorität, über mein Leben zu verfügen. Ob das gut ankommt in meiner Nachbarschaft oder ob es nicht gut ankommt. Der mir eine neue Perspektive gegeben hat für das Leben, der Ewigkeit in mein Herz gesenkt hat. Der mich befreit hat von mir selber, der mich auf ewig erlöst hat. Der darf mir doch sagen, tu das oder tu jenes. In Nordafrika, da gibt es dieses Gesetz, dass man den Glauben eines Muslims nicht aufschrecken darf, heißt es wörtlich, ja? Nicht verstören darf. Ja, wie verstört man den Glauben eines Muslims? Das ist sehr, sehr einfach. Ich kann einfach sagen, ja, ich glaube nicht an Mohammed. Ja, dann ist das schon zu viel, aber wenn der mich geheilt hat, der mich frei gemacht hat, der mir diesen unerklärlichen Frieden geschenkt hat, wenn der mir sagt, geh und sei ein Zeugnis meines Namens, dann tue ich das. Und dann frage ich nicht, ja, muss ich wirklich oder muss ich nicht? Nein, ich weiß doch, was er für mich getan hat. Und deswegen tue ich das auch fröhlich, ohne zu überlegen, ja, wie kommt das an bei den Leuten um mich rum, bei der Polizei oder bei irgendwelchen Behörden. Keine Sorge, ja, Anton, ich ermutige hier keinen, jetzt dumme Sachen zu machen gegen das Gesetz von Laos und so weiter. Man muss ein bisschen klug auch sein dabei und am besten die Einheimischen fragen, die einheimischen Christen, wie macht ihr das? Oder auch Mitarbeiter, die schon länger dort sind, sie fragen, wie macht ihr das? Aber generell, der mich geheilt hat, der hat mir gesagt, und das darf der, und das werde ich tun, ohne nachzudenken. Und das gilt für alle von uns. Und wenn Sie Mühe haben, Zeuge zu sein von Jesus, positiv über ihn zu sprechen, dann hat vielleicht Jesus Sie noch nicht richtig ergriffen und so beschenkt, dass es ganz natürlich aus Ihnen rausfließt. Lassen Sie sich beschenken, warten Sie, dass Jesus von einer nicht erwarteten Richtung kommt, Ihr Leben anrührt, Sie befreit, neu macht, Ihnen Kraft und Freude schenkt und einen Frieden, den die Welt nicht kennt. Und dann werden Sie sagen, der mich befreit hat, der hat mir das und das gesagt und das will ich tun. Amen.